herzlich willkommen. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen bei der heutigen Veranstaltung und vor allen Dingen jetzt hier bei der Podiumsdiskussion unter dem Titel Wie hat sich das Leben mit HIV verändert? Verändert hat sich ja ganz viel und das möchten wir heute ein bisschen beleuchten, was das denn tatsächlich in Realität auch ist. Ich darf hier alle Anwesenden herzlich begrüßen. Wir sind im Herzen Wiens im wunderschönen Billroth-Haus und allen Teilnehmerinnen, die sich zugeschaltet haben online, auch ein herzliches Grüß Gott, wo immer Sie auch sitzen mögen oder wie Hildegard Knef sagen würde, schöne Grüße an die Menschen draußen an den Apparaten. Sie haben die Möglichkeit, online Fragen zu stellen. Nutzen Sie diese Möglichkeit. Die Fragen tauchen dann auch hier bei uns auf und werden von unseren Diskutantinnen und unseren Expertinnen, wenn es geht, beantwortet. Und ich darf Ihnen auch das Podium jetzt gleich vorstellen. Von Ihnen aus gesehen, links beginnend, haben wir Wiltrud sitzen, daneben Gerhard, hier haben wir Memo sitzen. Und auf der linken Seite, von Ihnen aus gesehen ganz rechts außen, Dr. Horst Schalk hier aus Wien aus einer Schwerpunktpraxis zum Thema HIV. Und wir werden gemeinsam ein bisschen besprechen, wie dann jetzt das Leben mit HIV und mit der Therapie im Jahr 2019 tatsächlich ausschaut. So, im Jahr 2019 ist schon meine Überleitung. Horst, ich würde dich bitten, vielleicht einen kurzen Einblick zu geben. Was hat sich denn so in den letzten 30 Jahren getan?
Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich werde jetzt mit Ihnen eine kleine Zeitreise unternehmen in die 80er Jahre. Wenn ich so schaue, einige waren da überhaupt noch nicht auf der Welt. Ich war auch noch nicht fertig mit dem Studium. Gehen wir gleich weiter. Genau, also es war Anfang der 80er Jahre, ich kann mich noch erinnern, das ist teilweise auch in den schwulen Medienzeitschriften gestanden, wie die ersten Patienten an ganz ungewöhnlichen Immunschwächeerkrankungen erkrankt sind. Erstmals aufgefallen ist es in den Vereinigten Staaten, und zwar in einem Gesundheitszentrum, wo plötzlich bestimmte Antibiotika vermehrt verordnet worden sind, die an und für sich üblicherweise sehr selten verordnet worden sind. Und das waren Antibiotika, die, wie man sich sozusagen im Nachhinein herausgestellt waren, eben opportunistische Erkrankungen behandelt haben, die eben jetzt als AIDS-definierend bezeichnet werden, die damals eben das noch nicht waren. Wie ist dann weitergegangen? Anfang, wie gesagt, hat man gar nicht gewusst, was die Ursache dieser Immunschwächeerkrankung ist. Ich kann mich erinnern, da ist diskutiert worden, was vor allem schwule Männer bekommen haben anfangs, dass das die liederliche, unchristliche Lebensweise ist. Es sind aber auch gewisse Substanzen wie die Poppers angeschuldigt worden. Und 1983 ist dann die Erkenntnis gekommen, dass es sich um eine Infektionskrankheit handelt. Ja, es ist dann auch sozusagen herausgekommen, wie wird diese Infektion übertragen, wie werden diese Viren übertragen. Es sind dann Empfehlungen rausgekommen, Safer Sex, das brauche ich Ihnen, glaube ich, alles nicht zu erzählen. Und 1983 war es auch, wie der erste Fall in Österreich aufgetreten ist. 1987 ist dann die erste Frau auch in Österreich an AIDS erkrankt. Zum damaligen Zeitpunkt hat man eigentlich die HIV-Diagnosen großteils erst sehr spät diagnostiziert. Das heißt, erst wenn das Immunsystem zusammengebrochen ist und dann diese AIDS-definierenden Erkrankungen aufgetreten sind. Die ersten Therapien waren auch keine Therapien gegen die HIV-Infektion direkt, sondern eben gegen diese Erkrankungen. Man hat dann eben Antibiotika oder Pilzmittel gegeben, je nachdem, welche Infektionen den Patienten eben gefährlich worden sind. 87 war es aber dann, wo das erste HIV-Medikament eingeführt worden ist, das berühmte ACT, retroviertes geheißen, das man in sehr hohen Dosen damals nehmen musste. Die Patienten waren zwar eine Zeit lang, konnte man sie gesund erhalten, das Medikament hat aber dann seine Wirkung verloren. Und das haben auch alle weiteren Medikamente, die man als sogenannte Monotherapie eingesetzt hat. Wie ist es dann weitergegangen? Und zwar 88 der erste Welt-AIDS-Tag, den wir jetzt jährlich feiern sozusagen. Und 95 ist dann wirklich der große Paradigmenwechsel gekommen, und zwar aus zwei Gründen. Der erste Grund war, man hat erkannt, mit Einzelsubstanzen wäre man nicht erfolgreich sein in der Behandlung der HIV-Infektion. Das war die erste Erkenntnis. Und die zweite war sozusagen die Zulassung von neuen Substanzen. und das waren die sogenannten Proteasehemmer, die im Prinzip die Eiweißreifung der Viren verzögern oder blockieren. Und diese Medikamente, diese neuen Substanzgruppe plus die alten Medikamente haben wir gemeinsam eingesetzt in Dreierkombinationen und damit sozusagen, das war der Durchbruch, dass man wirklich die HIV-Erkrankung stoppen konnte. Ja, wir können es, wie alle wissen, wahrscheinlich heute nicht heilen, aber wir können sie sehr, sehr gut behandeln. Damals war eine große Euphorie. Wir haben eigentlich alle Patienten mehr oder weniger behandelt, bis sich herausgestellt hat, hoppla, diese Medikamente, das war fast ein bisschen eine euphorische Naivität von den Patienten und von den Behandlern, bis man draufgekommen ist, diese Medikamente haben natürlich wie alle anderen Medikamente auch Nebenwirkungen. Ich will nur ganz kurz ein bisschen streifen, das berühmte Lipodystrophie-Syndrom, das heißt diese Körperbildänderung, magere Gesichter, magere Arme und Beine, dicker Bauch, dicker Nacken oder die Durchfälle bei den Proteasehemmern, Übelkeit, Schwindel, Schlafstörungen, Depressionen bei den ersten nicht-nukleosiden reversen Transkriptasehemmern und. Man ist dann sozusagen ein bisschen wieder zurückgegangen und hat die Behandlung etwas verzögert und hat sie abhängig gemacht vom Immunsystem der Patienten. Das heißt, man hat gewartet, dass das Immunsystem ein bisschen schlecht wird und dann hat man erst mit der Therapie begonnen. Wie ist es dann weitergegangen zwischen 1998 und 2018, die letzten 20 Jahre? Nur ganz kurz als Überblick. Es sind immer wieder neue Substanzen zugelassen worden, neue Substanzklassen teilweise. 2007 das erste Ein-Tabletten-Regime, sehr begrüßt von den Patienten. Auch wieder ein bisschen ein Rückschlag. Wir haben gesehen, es verträgt nicht jeder Patient. Viele Patienten kriegen Depressionen drauf. Auch diese Eintablettenregime haben immer noch 3 oder 4 Substanzen in sich gehabt. Das heißt, selbst wenn der Patient geglaubt hat, ich habe nur ein Medikament sozusagen, in der Tablette oder in der Kapsel waren mehrere Substanzen drinnen. Das Problem war dadurch auch, dass sie teilweise sehr groß dadurch waren. Genau, und jetzt 2007 auch, wo das erste Eintablettenregime herausgekommen ist, ist eine neue Substanzklasse zugelassen worden, die sogenannten Integrase-Inhibitoren, die Integrase-Hemmer. Ganz einfach, was machen die? Die verhindern, dass sich das Virus, dass sich HIV in die menschliche Erbmasse einbauen kann. Diesen Vorgang nennt man Integration und die Integrase-Hemmer blockieren diesen Schritt in der Virusvermehrung. Und diese Medikamente sind sehr, sehr potent, sind auch die Hauptgruppe, die jetzt sozusagen zur Behandlung der HIV-Therapie eingesetzt werden. Und jetzt 2018, 2019 sind Studien auch veröffentlicht worden, wo man sieht, dass diese Integrasehemmer so potent sind, einzelne, dass sogar nur eine Therapie aus 2 Substanzen ausreichend ist. Das heißt, ich habe sozusagen diesen kräftigen Integrasehemmer als Basis plus dazu noch eine Backbone-Substanz oder wie man die jetzt nennen will. Und das heißt, wir können mit 2 Substanzen wirklich die Virusvermehrung ausreichend unterdrücken. Auch wir in der Praxis haben schon Patienten, die so eine sogenannte Dualtherapie bekommen, ungefähr 50, die alle sehr, sehr gut auch behandelt sind. Gut, und damit gebe ich gleich noch diesen rasenden Überblick über die HIV-Geschichte wieder weiter an die Birgit.
Ja, ganz herzlichen Dank, Horst. Wir haben jetzt quasi eine Zeitreise gemacht, allerdings eine medizinische Zeitreise. Jetzt wissen wir aber, die Medizin ist natürlich nicht für sich selber da, sondern für die Menschen. Und jetzt wollen wir eigentlich doch mal eine menschliche, persönliche, individuelle Zeitreise versuchen. Und ich würde jetzt euch drei, erstmal nochmal vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, herzukommen. Und würde euch vielleicht bitten, mal zu erzählen, wann habt ihr denn mit der ersten Therapie angefangen und wie war das denn? Was hat das mit euch gemacht? Wie ist es euch ergangen? Wiltrud, fang vielleicht mal an, du hast schon das Mikro in der Hand.
Okay, also ich habe 96 meine Diagnose bekommen und als Erster bekam ich dann gleich im Spital mein erstes Rezept. Ich war total überfordert, habe das einfach nicht annehmen können, habe mich auch viele Jahre geweigert, eine Therapie zu nehmen. Irgendwann ging es mir gesundheitlich schlechter, alle haben es gesehen, nur ich nicht. Man kann sich auch vieles schönreden. Und 2004 ist mir dann bewusst geworden, so geht es nicht weiter und habe mich dann meiner ersten Therapie gegenüber geöffnet. War aber sehr hart für meine Behandlerin. Ich habe mir alle Nebenwirkungen eingeredet. Sie hat schon darauf gewartet, dass ich mich melde, dass ich mich übergebe und Durchfall habe. Und ein Jahr habe ich das so durchgehalten mit der Entscheidung, was mir halt die Ärztin empfohlen hat von der Therapie. Und dann war für mich klar, erstens waren mir die Nebenwirkungen zu hart und ich wollte wechseln und habe dann ziemlich so mich informiert, was ist gerade aktuell am Markt. Und für mich war wichtig, mitzureden. Und seitdem ist die Therapie ein Teil meines Lebens, gehört genauso wie Essen dazu und arbeiten gehen und atmen. Und für mich war wichtig, diese Selbstentscheidung treffen, vor allem von den Nebenwirkungen, weil für mich immer wichtig war, keine Übelkeit, kein Erbrechen. Alles andere habe ich akzeptiert, nur die zwei Sachen nicht. Und für mich, also ich denke, den Weg, der war sehr holprig und stolprig und dass ich mitreden durfte, dann hat mir sehr geholfen.
Darf ich vielleicht kurz fragen, wie viele Tabletten, wie viele Einnahmezeitpunkte, mit denen du angefangen hast?
Also angefangen habe ich mit zweimal täglich, ich glaube es waren so 10 Tabletten verteilt am Tag. Und meine Entscheidung war dann so, was muss mir die Therapie anbieten nach dem ersten Jahr? Und ich habe gesagt, da war auch so dieses einmal täglich und ich habe gesagt, einmal täglich, ohne viel essen müssen und einfach auch nicht so auf die Minute genau. Ich habe mich da so unter Druck gefühlt und habe dann auch die Wahl getroffen, einmal täglich. Und seitdem einmal täglich am Abend vorm Schlafengehen ist das ganz normal. Und ich bin einfach froh, dass ich es dann doch irgendwann akzeptieren konnte, dass ich die Therapie brauche.
Das heißt, du hast dich selber aktiv dafür entschieden, deine Therapie zu ändern und damit für dich besser zu machen. Vielleicht Gerhard, wir haben jetzt von Wiltrud gehört, zweimal Tabletten pro Tag, 10 Stück pro Tag. Womit hast du angefangen? Was war deine erste Therapie? Wie hat die ausgeschaut?
Mein Weg war etwas anders. Ich weiß seit 1997, dass ich HIV-positiv bin. War damals in Afrika tätig, 10 Jahre später. Ich war ja ein sogenannter Slowrider, also ich habe sehr lange ohne Therapie bin ich ausgekommen. Bin dann abgemagert, plötzlich auf 60 Kilo, dann habe ich nur mehr 55 Kilo gehabt. Bin dann zurück, war damals in Innsbruck in Behandlung. Für mich hat sich die Frage gar nicht gestellt, Therapie oder Nicht-Therapie oder wann anfangen oder so, sondern ich habe einfach müssen. War dann 2 Monate im Krankenhaus, bei mir hat das sehr gut geholfen. Ich habe am Anfang 20 Stunden geschlafen, war immer müde, habe mich auch gar nicht viel mitbekommen, auch mein Gehirn war etwas angegriffen. Das hat dann 2 Monate gedauert, dann habe ich schon wieder 15 Kilo mehr gehabt, ich habe wieder Appetit bekommen. Und dann habe ich mich erst wirklich mit den Medikamenten auseinandergesetzt. Ich hatte ja das Glück, dass bei mir schon die Hart da war. Ich hatte eine Freundin, bei der war das nicht so. Die wäre fast 3-mal verstorben. Die hat sich auch mit 18 angesteckt und sehr jung. Damals hat es das gar nicht gegeben. Die lebt heute noch, hat 3 Kinder, passt alles. Aber für mich war das dann, ich war so dankbar, dass es die Therapie für mich also so gut gewirkt hat, weil ich habe dann doch einige Menschen gesehen, also bei denen hat das nicht so gut gewirkt, beziehungsweise die Therapie hat nicht so richtig funktioniert. Mit Nebenwirkungen, ja, da muss man sich damit schon auseinandersetzen, die habe ich auch gehabt. Am Anfang die Medikamente, starke Durchfälle. Ich habe mir gedacht, so, ich baue mir einen Fernseher in die Toilette. Ja, das ist halt so, mit dem kann man leben, die haben sich chronisch entwickelt, die habe ich noch immer. Aber so, ich werde unkonzentriert, ich nehme jetzt 2 Tabletten am Tag, das ist sehr wenig. Angefangen habe ich, das weiß ich gar nicht, ich habe 3-mal am Tag das am Anfang nehmen müssen. Das war natürlich auch eine Umstellung, versuchen Sie einmal 3-mal am Tag immer dasselbe zu machen. Ich habe dann eine Uhr gekauft mit Piepser, weil dann hat das ganz gut funktioniert. Und jetzt muss ich es nur einmal nehmen, das nehme ich am Abend, weil ich werde dann unkonzentriert und auch etwas schläfrig. Aber das klappt ganz gut. Und ich habe doch einige Therapieverweigerer kennengelernt, das hat leider kein gutes Ende genommen. Bei manchen hat es ein halbes Jahr gedauert, bei manchen ein Jahr, bei manchen sogar 2 Jahre. Dann waren manche auch dann nach der Zeit austherapiert, also da hat nichts Neues geholfen.
Das heißt, ihr habt schon 2 ganz unterschiedliche Starts in euer Therapieleben gehabt. Memo, wie war denn das bei dir? Wie hast du angefangen? Hast du dich selber entschieden? Hattest du keine Wahl? War das einfach so?
Also bei mir war es so, ich habe meine Diagnose 2013 bekommen und ich habe auch so April, Mai 2013 dann angefangen. Naja, also nachdem ich eure Geschichten gehört habe, also ich sage so ein bisschen, es ist Glück im Unglück. Also ich bekam meine Diagnose in einer Zeit, wo es natürlich viel Fortschritt gegeben hat. Also das war dann für mich, natürlich, es bleibt schockierend und es bleibt nicht einfach. Aber letztendlich war es, bei mir ging es darum, es ist eine Pille oder, also nachdem es, also wir so Tests gemacht haben, ich habe keine Allergien, es passt, also ich könnte alle Medikamente nehmen, das ist kein Problem. Dann war die Frage, für welche Pille ich mich entscheide. Und das war, eine Pille ist, man kann es jederzeit nehmen, aber es kann zu Schlafstörungen führen, es soll Nebenwirkungen, man kann passieren. Oder eine andere Pille kann zu Depressionen führen, keine Ahnung. Und dann habe ich mich letztendlich für eine Pille entschieden, die man mit dem Essen also nehmen muss, weil das, also ich esse viel, das hat gepasst. Und dann ist das, dann war es für mich so, ich habe das immer zu Mittag gegessen, weil das war immer die Mahlzeit, wo ich wusste, das schaffe ich an einem Tag. Und dann am Anfang war es natürlich trotzdem so, schon jeden Tag, es war so eine Erinnerung, ich habe was Dummes gemacht sozusagen. Ich hatte einen Alarm am Handy und dann habe ich gewusst, okay, jetzt ist die Zeit, die Pille zu nehmen. Aber mit der Zeit ist genau, es ist so, wird Teil des Alltags, man denkt nicht mehr darüber. Manchmal muss ich sogar zweimal denken, habe ich das heute genommen oder noch nicht. Ja, also es ist auch zum größten Teil auch einwandfrei, funktioniert auch einwandfrei und ja.
Also ich finde das schon sehr bewundernswert. Ihr habt wirklich, ihr habt drei unterschiedliche Starts gehabt und seid alle jetzt an dem Punkt angelangt, wo ihr sagt, die Therapie ist ein fixer Teil meines Alltags und gehört einfach dazu. Und setzt euch auch vor allen Dingen aktiv damit auseinander, was ihr denn da überhaupt nehmt. Horst, ist das üblich, setzen sich deine Patientinnen damit auseinander, fragen die dich, was ist denn da drin, was nehme ich denn da ein?
Eigentlich eher weniger, muss man dazu sagen. Es geht eigentlich eher um die Tablettenanzahl, die Größe der Tabletten, beziehungsweise um die Einnahmemodalitäten. Das heißt, muss ich dazu was essen oder nicht? Ja? Immer wieder, wenn ich spreche mit den Patienten, merke ich eigentlich, dass viele nicht wissen, wie viele Substanzen eigentlich in den Tabletten sind. Sind das jetzt drei, sind das jetzt vier? Was ich auch verstehe, ja, ich weiß auch nicht, wie ein Fernseher funktioniert und schaue mir an. Wichtig ist, dass die Therapie gut verträglich ist und dass sie eben auch natürlich klar wirkt.
Also ich weiß nicht nur, wie ein Fernseher nicht funktioniert, ich weiß leider auch nicht, wie dieser Laptop funktioniert, aber macht überhaupt nichts. Wir haben eine schöne Leinwand hier, wir haben nämlich schon bereits einen Kommentar von jemandem extern, der nicht hier im Billroth-Haus ist, bekommen. Und ich glaube, das ist eine sehr positive Nachricht und die erlaube ich mir kurz vorzulesen. Mein Leben hat es zum Positiven verändert. Ich gehe an Schulen, mache Prävention, nicht Perversion, das wurde nochmal korrigiert. Ich habe Videos und in Zeitungen gemacht, Projekte gemacht und werde demnächst ein Buch veröffentlichen und es macht viel Freude. Liebe Grüße, Dirk. Also Dirk, das ist danke für deine Berichtigung, ob des Wortes, und auch du hast es ganz offensichtlich geschafft, aus dem Leben mit HIV und der HIV-Therapie etwas wirklich Positives rauszuziehen. Wenn wir jetzt an Positives sehen, denke ich gerade an Positive Perspectives. Das war eine Studie unter HIV-positiven Menschen vor anderthalb Jahren. Da haben auch ganz viele hier in Österreich mitgemacht. Da haben drei Viertel der Befragten, also ungefähr 70%, ich bin auch im Rechnen nicht so gut, ungefähr 70% der Befragten angegeben, die Langzeitnebenwirkungen machen mir am meisten Sorge. Ist das bei dir auch so?
Ich muss sagen, weniger, weil es ist für mich, also soweit auch nach meinem Verständnis, sind die Medikamente, die man heutzutage nimmt, sind die von Nebenwirkungen her sehr gering. dass ich nicht so viel Gedanken dazu mache. Also es gab auch, ich weiß nicht, vor ein paar Wochen, da gab es die erste Person, die über 100 Jahre alt wurde und HIV-positiv ist. Also ich muss sagen, also da habe ich mir weniger Sorgen gemacht. Ich muss sagen, also ich hatte bei den Pillen eine Umstellung letztes Jahr. Und bei dieser Umstellung sind dann Nebenwirkungen entstanden. Das macht mir mehr Sorgen, sagen wir es mal so. Also dass es bei den neuen Pillen eine Nebenwirkung gab, die vorher nicht gab. So eher auf dieser Basis mehr, aber grundsätzlich weniger, würde ich sagen, für mich.
Gerhard, wie geht's dir? Wie blickst du in die Zukunft mit deiner Therapie?
Naja, natürlich jeder hofft irgendwie, dass ein kleines Wunder passiert. Jeder erwartet sich eben diese berühmte Spritze, weil man ja doch immer wieder jeden Tag, spätestens wenn man die Therapie zu sich nimmt, egal um welche Tageszeit, ist es wieder da, das berühmte Wörtchen AIDS. Ne? Man ist ja nicht HIV-positiv, man ist immer AIDS-krank, mehr oder weniger in der Öffentlichkeit. Hört sich ja viel besser an. Ne? Ich würde mir wünschen, dass einfach die Spritze kommt und ich gehe alle 2 Wochen oder einen Monat zum Arzt. Weil manchmal, ich bin jetzt schon sehr lange mit HIV-AIDS beschäftigt, seit 30 Jahren. Und manchmal habe ich einfach die Schnauze voll, wo ich mir denke, ach, ich will diese Woche nicht. Ich mag nicht. Lasst mich doch mit diesem AIDS zufrieden. Das geht nicht. Ne? Es ist immer da, aber das ist nicht eine AIDS-spezifische Sache. Ich denke, bei jeder chronischen anderen Erkrankung hat man das Problem genauso. Ne? Ich würde mir auch wünschen, es wird auch manches ein bisschen schon heruntergeschoben. Ich sage immer, es ist kein Honiglecken, irgendwie die Therapie zu nehmen. Jeder glaubt, okay. Es gibt eine gewisse Kondommüdigkeit wieder, man nimmt da Tabletten und die Sache ist gegessen. Also so ist es auch wieder nicht, jeder verträgt sich zu gut. Ja, das war es eigentlich. Ich möchte mich nicht zu lange aufhalten. Ne?
Bitte. Ich muss mit Nebenwirkungen so aufpassen, ja, weil ich ja doch lange Therapie nicht genommen habe, weil ich mir alle Nebenwirkungen eingebildet habe. Natürlich machen wir Gedanken über Langzeitnebenwirkungen, aber ich lebe jetzt und heute und wenn ich zurückdenke, wie es mir ohne Therapie gegangen ist, da konnte ich nicht wirklich viel machen und jetzt gehe ich arbeiten, ich lebe, ich kann mein Leben genießen und ich lebe heute und jetzt und natürlich ab einem gewissen Alter nimmt man ja nicht nur die HIV-Medikation, da nimmt man dann für das Wehwehchen was und das Wehwehchen, aber man überlegt sich schon, also ist es notwendig, das zu nehmen aber wie gesagt, ich lebe heute und jetzt und ich habe nicht Angst, an HIV zu sterben oder an irgendwelchen Nebenerscheinungen, sondern ich habe eher Angst, mein Flugzeug abzustürzen. Also Fliegen ist für mich jedes Mal der Horror, ja, aber ich fliege trotzdem. Aber das ist HIV gehört für mich so zum Alltag, so zu meinem Leben und auch diese Tablette. Ich nehme 2 Tabletten am Tag, ja. Also für HIV.
Wenn ich jetzt vielleicht kurz fragen darf, weil du jetzt die Injektionen, das ist ja wirklich Zukunftsmusik noch, angesprochen hast, verfolgt ihr Forschung im Bereich, verfolgt ihr, was wird demnächst Neues kommen, wenn die Therapie Wechsel mitmacht? Jetzt machen wir ja gerade wieder einen Paradigmenwechsel in der Therapie durch. Kriegt ihr sowas mit? Fragt ihr da aktiv nach?
Also natürlich informiere ich mich, Internet macht es möglich. Ja. Ich habe auch viele Jahre beim Deutsch-Österreichischen AIDS-Kongress mitgearbeitet, als Community-Beteiligung, da kriegt man natürlich auch viel mit. Wichtig ist, dass man sich informiert, aber ich bin da immer so, lass die anderen zuerst ausprobieren und dann ich. Das ganz ehrlich.
Naja, für mich ist das meistens erst, wenn es wirklich in den Medien ist. Ne? Früher war das interessanter, weil da wird doch mit Ärzten an Grenzen gearbeitet und ein paar HIV-Spezialisten in Afrika und die waren da immer tiptop am neuesten Stand. Jetzt ist für mich auch nicht mehr so wichtig. Es ist wichtig, dass die Therapie wirkt. Und ich möchte auch da zurückkommen, mir persönlich ist es zum Beispiel egal, ob ich jetzt 5 Tabletten oder eine nehme, wenn ich weiß, dieselben Wirkstoffe sind drinnen. Das ist eher eine Kopfsache. Weil ob ich jetzt 5 nehme oder eine nehme, wenn dasselbe drinnen ist, wird es auch dasselbe bewirken. Also was soll's? Das ist für mich überhaupt kein Thema. Ne?
Ja, also sagen wir es so, wenn es Nachrichten irgendwas zu HIV gibt, also zum Beispiel neue klinische Studien und das wurde jetzt gemacht, etc., etc., das bekomme ich schon mit, aber ich habe mehr den Eindruck, dass das alles so noch sehr viel länger dauern wird, bis es endlich dann auch am Markt freigegeben wird. So habe ich zumindest den Eindruck, dass es für die nächste Zeit so bleiben wird, wie es ist. Wie schon erwähnt, also ich freue mich schon auf den Tag, wo es, also bezüglich Modalität und so, dass es einmal monatlich oder so, wenn es nur eine Injektion oder so gibt, das wäre natürlich viel, das macht das Leben noch einfacher mit HIV. Und ja, vielleicht, wer weiß, vielleicht bald.
Wir sind noch lange vor Weihnachten, aber es gibt viele Wünsche. Horst, was wünschen sich denn deine Patientinnen? Was sind die großen Fragen, die dir gestellt werden in puncto Zukunft der Therapie? Was wünschen sich deine Leute?
Ja, also ich denke, da ist das, was ihr beide gesagt habt, ganz, ganz vorne, die Injektion. Wobei man dazu sagen muss, also erstens einmal sind das ja auch Dualtherapien, das heißt, da haben wir wieder sozusagen den Connect zum heutigen Thema. Allerdings ist es so, dass man diese Injektionen, zumindest die jetzigen, die auf den Markt kommen, das ist gar nicht mehr so in der fernen Zukunft, sondern es wird nächstes Jahr sein, allerdings nicht selbst geben kann. Also das ist nicht so wie der Diabetiker, dass sich der das einfach subkutan spritzt, sondern man muss schon zum Arzt gehen und kriegt es dann vom Arzt quasi in den Gesäßmuskel verabreicht. Das wird natürlich für manche Menschen, also ich glaube, diese Injektionstherapie wird für bestimmte Menschen ideal sein, für manche aber nicht. Ja, wenn ich jetzt extrem viel unterwegs bin oder extrem Zeitnot habe und nicht Zeit habe, dass ich mich alle 4, 6, 8 Wochen 2 Stunden zum Ort setze, mit An- und Abfahrt, vielleicht den ganzen Vormittag verplemper. Aber wie gesagt, das ist jetzt kein Schlechtreden der Injektionstherapien, aber das ist sozusagen das, was eigentlich die Menschen am meisten bewegt.
Jetzt hast du es ja schon angesprochen, die Therapieregime, die nur noch aus 2 Wirkstoffen bestehen, sind eigentlich die Grundlage auch für die neue Injektionstherapie, die dann kommt. Das klingt so herrlich, super, weniger Wirkstoffe heißt weniger Nebenwirkungen, unter Umständen weniger Kosten. Und gerade wenn man älter wird, du hast den Herrn aus Portugal angesprochen, der über 100 geworden ist, mit Therapie, gerade im Alter, ist das doch eine gute Sache. Unterstützt du das als Mediziner?
Ja, das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig, weil gerade die Langzeitnebenwirkungen, die wir angesprochen haben, wo sich die Patienten natürlich etwas weniger Sorgen machen, weil man leidet eher unter dem Erbrechen, unter der Depression, unter dem Schwindel oder ich kann nicht schlafen die ganze Nacht. Wir als Ärzte müssen uns natürlich auch überlegen, wie schaut es bei den Patienten in 10 Jahren, in 20 Jahren aus? Das ist ja 30-jähriger junger Patient oder Patientin, der wird vielleicht die 50 Jahre Medikamente nehmen müssen. Und gerade die Substanzen, oder ja, eigentlich die diese Langzeitnebenwirkungen ausmachen, die können wir jetzt mit den Dualtherapien weglassen. Und das, denke ich, ist wirklich ein gravierender Vorteil. Ich sage nur, teilweise die Problematik, die einmal diskutiert worden ist, herz-kreislauf-mäßig, ja, machen die mehr Herzinfarkte oder natürlich auch die Knochenthematik, die Nierenthematik. Genau diese Substanzen können in der Dualtherapie weggelassen werden. Und ich denke, das ist schon ein riesiger Fortschritt.
Neue Therapie, neue Zukunft. Was sagt ihr dazu?
Ja, also grundsätzlich, wie gesagt, also je weniger Nebenwirkungen, also wer sagt Nein zu das? Das ist, also ja, je besser dass man vertragen kann, dann ist es noch besser, dass man länger durchsetzen kann.
Naja, neue Therapie, neue Zukunft. Ich denke, die Stigmatisierung wird trotzdem aufrecht bleiben. Es ist noch immer nicht bei einem Großteil der Bevölkerung angekommen. Was heißt es, unter der Nachweisgrenze zu sein? Da haben manche, die glauben das nicht, ne? Dass man dann nicht mehr jemanden anstecken kann. Es gibt heute noch Leute, die geben mir nicht die Hand. Am Anfang hat mir das wehgetan, jetzt ist mir das egal, da stehe ich einfach drüber. Für die Zukunft würde ich mir auch wünschen, vielleicht, dass sich mehr Menschen outen. dann würde die Tabuisierung auch etwas aufhören und vielleicht auch sehr viel verändern. In Deutschland haben sich auch einige Prominente da irgendwie geoutet, in Österreich ist das nicht der Fall, beziehungsweise dauert es immer fast Jahrzehnte, bis sich jemand outen traut, weil sie dann Angst haben um ihren beruflichen Weitergang und so weiter. Ja, das war es eigentlich, was ich zu sagen habe.
Ich kann mich natürlich beiden Rednern schließe ich mich an. Ja. Ich denke mir einfach, neue Therapien, weniger Nebenwirkungen, also wünschenswert und super. Ja. Aber ich wünsche mir eigentlich als Abschluss, ja, einfach medizinisch haben wir große Fortschritte erlebt. Ja, und es wird besser für die Patienten. Mein Freundeskreis stirbt mir nicht mehr weg. Sie sind da, sie leben, können arbeiten. Ja. Aber gesellschaftspolitisch sind wir noch immer sehr weit von dem, wie unser Leben wirklich ausschaut. Und da würde ich mir einfach mehr Entwicklung und Fortschritte wünschen.
Also ich würde sagen, dem kann man wirklich nichts mehr hinzufügen. Das waren jetzt drei wunderbare Abschlusswörter. Ich darf mich ganz herzlich bedanken. Ich darf den Appell an alle, die uns heute hier zuhören oder das eventuell später nachschauen, richten. Die Medizin, die Bioforschung, die Pharmazie hat fantastische Fortschritte gemacht. Die Gesellschaft hinkt hinterher und das ist aber etwas, wo jeder von Ihnen auch im Umkreis etwas ändern kann und bitte auch tun möchte, damit nicht nur der Therapiealltag gut wird, sondern prinzipiell das Leben mit HIV ein besseres wird. Dementsprechend ganz, ganz herzlichen Dank an das Podium für diese Diskussion. Ich darf alle, die zuschauen und heute hier sind, noch auf eine neue Facebook-Seite aufmerksam machen. Da gibt es auch noch Informationen und natürlich den Link, wo Sie das heute nachschauen können. Und zwar gibt es eine neue Facebook-Seite, wenn Sie suchen, unter weniger HIV, mehr du. Das ist im Prinzip die Zusammenfassung von dem, was wir gesagt haben. Es soll nicht mehr um die Infektion und das Virus gehen, sondern mehr um die Menschen, mehr um uns gehen. Und ich glaube, mit diesem Slogan darf ich diese Podiumsdiskussion beenden. Ganz herzlichen Dank.